Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Computer Clubs 2. Es ist die 145. Folge. Wolfgang, du merkst, ich rede schneller. Wir müssen nämlich schnell zum Thema kommen.
Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich zu Hause und ich rede auch schneller.
Wir gehen heute in einen anderen Kontinent und zwar telefonisch in die Antarktis. Und da gibt es vieles zu berichten.
Ganz nach unten.
Das ist eigentlich schon ein komisches Gefühl, dass man so eine ganz normale Telefonnummer wählt hier in Deutschland. Man ruft in Bremerhaven an und wartet dann darauf, dass sich auf der anderen Seite jemand meldet und dann ist man schon in der Antarktis gelandet. Im Moment haben wir den jetzigen Leiter der Station, der Neumayer Station 2, Herrn Dr. Jürgen Nantke am Telefon. Er wird nächsten Monat, glaube ich, die Antarktis verlassen, denn dann endet sein zweijähriger Aufenthalt dort. Und es gibt vieles zu berichten, gerade im Moment, Herr Dr. Nantke.
Ja, sicherlich. Momentan sind die Zeiten hier sehr turbulent. Wir sind mitten in einer Fertigstellung der neuen Neumayer 3 Station, die sich von hier aus gesehen südlich etwa 6,5 Kilometer befindet. Diese Station ist im Gegensatz zu der hiesigen über dem Eis auf großen Stelzen gelegen. Aber dazu können sicherlich die Kollegen da noch mehr sagen. Wir befinden uns hier derzeit 13 Meter unter dem Eis. Es ist die letzte Station in der Antarktis, die unter dem Eis gelegen ist und dann im März mit der Abreise meines Teams ihren Dienst beenden wird. Wir sind also bis Anfang März hier noch vor Ort, bis die Station abgeschaltet wird.
Warum geht man jetzt über das Eis?
Das ist laut Antarktisvertrag, den fast 50 Länder unterschrieben haben, so vorgesehen und vorgeschrieben, dass alles, was in der Antarktis erbaut wird, auch zu 100% recycelbar sein muss.
Das heißt, die alten...
Das ist hier nicht ganz vollständig gegeben. Diese Station wird in der kommenden Saison, im kommenden hiesigen antarktischen Sommer rückgebaut, bis auf die Außenhülle, die aus Stahl ist. Die wird dann irgendwann in 150 Jahren mit dem Schelfeis dann mehr versinken.
Das heißt, diese beiden Röhren, die da jetzt existieren, bleiben weiterhin bestehen? Sie bauen nur ihre technischen Geräte ab?
Die technischen Geräte werden abgebaut. Es ist ja eine Containerbauweise hier innen drinne, so ähnlich wie auch auf der neuen Station. Und insofern können über die Rampen, kann das alles rückgebaut werden, die ganze Elektrik, die ganzen Kabel, also alles, was umweltschädigend sein könnte, wird dann verfrachtet, dann entweder nach Südafrika oder Europa, das kann ich Ihnen nicht genau sagen.
Wenn ich das eben richtig verstanden habe, sind Sie jetzt seit 2 Jahren in der Antarktis. Ist das nicht eine fürchterlich lange Zeit, so allein oder einsam?
Das muss ich jetzt bitte mal korrigieren. Wir sind seit Ende November bis Anfang Dezember 2007 hier. Das heißt, wir sind jetzt knapp 13 Monate hier.
Gut, dennoch
immerhin en bloc.
Ja, dennoch eine lange Zeit.
Das ist eine sehr lange Zeit, ja. Wir haben 2 Sommersaisons dann hinter uns und eine lange Wintersaison mit der Zeit von 8 Monaten der totalen Isolation. Das ist sicherlich für den Hörer zu Hause nicht so ganz vorstellbar. Was bedeutet totale Isolation? Das ist einfach so, dass die Antarktis ja besondere klimatische Bedingungen hat, die was verbietet, dass man hier einfach auch so mal rasch zur Hilfe kommen kann. Also es ist nicht möglich, über den Luftweg per Flugzeug zu kommen und auch nicht über den Landweg oder über den Seeweg. Wir hatten Ende August hier eine Meereisausdehnung in Richtung Norden von 1600 Kilometern.
Das heißt zusätzlich zu dem bisherigen Eis, 1600 Kilometer, was zusätzlich zugefroren war?
In nördlicher Richtung, genau.
Das ist ja...
Also wenn man kann sicherlich das auch im Internet nachlesen, Die Antarktis entwickelt in den Wintermonaten einen Eismantel um sich rum. Im Radius beträgt etwa nochmal, kann man sich das vorstellen, nochmal die gleiche Fläche des antarktischen Kontinents. Also das ist ganz gewaltig, das Ausmaß.
Man sollte vielleicht den Zuhörern nochmal in Erinnerung rufen, dass Sie jetzt am unteren Ende der Erde Sommer haben. Wie sieht denn dort bei Ihnen der Sommer aus?
Ich habe das Glück, dass ich ja den zweiten Sommer erlebt habe. Und der hiesige Sommer ist anders als in den vergangenen Jahren dahingehend, als dass wir nicht so viel Sonne leider hatten in diesem Jahr wie im vergangenen Jahr, aber wir haben hier dauerhafte Helligkeit. Wir haben jetzt den Polartag und es bedeutet, die Sonne geht nie unter, selbst um 24 Uhr ist es hier schön hell und wenn das Wetter auch noch schön ist, wenn es auch zum Beispiel wolkenlos ist, dann hat man über dem Horizont stehend im Süden mitternachts die Sonne und das ist auch ganz wunderbar.
Und welche Temperaturen herrschen da?
Die sind ganz unterschiedlich. Also jetzt mit Ende Januar wird zum ersten Mal ganz kurzzeitig die Sonne wieder untergehen und damit ist die Lichteinstrahlung nicht mehr so intensiv, sodass wir dann auch ganz plötzlich wieder Temperaturen im Minusbereich von minus 20 Grad ganz schnell mal haben können. Aber jetzt gerade um die Weihnachtszeit und Silvesterzeit hatten wir Temperaturen im Minusbereich von 1 bis 3 Grad minus, was auch eine relativ seltene Situation ist. Die höchste Temperatur, die hier mal auf der Station gemessen worden ist, beträgt, glaube ich, 3 Grad plus so etwa.
Ich habe mal eine Nacht auf dem ewigen Eis in Grönland verbracht und da kam es mir in so einer Frühwarnstation von Amerikanern. Und zwar, als das Flugzeug von ihnen da eingeflogen wurde, das nachher da in Frankreich, glaube ich, abgeschossen wurde oder irgend sowas oder kaputt ging. Da war es für mich sehr befremdlich, dass die Atmosphäre, die Geräusche um mich fehlten. Und das war sehr störend letztendlich, dass da keine Atmosphäre da war. Ist das da auch so ähnlich, wenn man da im ewigen Eis in der Antarktis ist, dass man völlig ohne Nebengeräusche ist?
Sie sprechen das Thema Stille an.
Ja.
Die Antarktis hat ja nicht nur die sauberste Luft, sondern auch die größte Ruhe. Wir haben hier zum Teil auf dieser Station nun nicht so sehr, weil die ziemlich nahe in Richtung Meereis gelegen ist, beziehungsweise tatsächlich auf dem Schelfeis gelegen. Aber ansonsten herrschen zum Teil ja Menschen unwirkliche Bedingungen im Winter. Also am Südpol oder der Vostok-Station, die ja etwa 3000 Meter hoch sind, herrschen im Winter Temperaturen von bis minus 80 Grad. Aber es gibt auch sehr lange Zeiten, gerade im Inlandbereich, von Windstille. Wir hatten auch diese Phasen von Windstille und wenn dann Winter ist und man weiß, 8 Monate oder 9 Monate wird hier kein Flugzeug landen. Die einzigen Geräuschquellen sind vielleicht die geringfügigen Abgase von der Station selbst, beziehungsweise wenn wir motorisierte Fahrzeuge unterwegs haben. Aber sie erleben hier tatsächlich die totale Stille. Die totale Stille bedeutet, dass man seinen eigenen Puls noch spürt. Ansonsten ist es total ruhig. Und daran muss man sich als Europäer erstmal gewöhnen.
Ja, ich habe das gemerkt.
Nach dieser eher ursprünglich fast störenden Phase, die Sie ja gerade beschrieben haben, kommt irgendwann die Phase, dass man das auch tatsächlich als etwas ganz Besonderes genießen kann. Und das war auch so ein Punkt, das ist bei den Vorüberwinterern, die wir kennengelernt haben oder in meiner Gruppe, das ist also etwas, ganz, muss man sagen, Einmaliges.
Waren Sie eigentlich schon mal am Südpol, richtig am Südpol?
Da gibt es nur wenige, die im dienstlichen Bereich die Gelegenheit haben, zum Südpol zu kommen, denn der Südpol an sich ist ja noch 2300 Kilometer Luftlinie entfernt.
Ja.
Ist natürlich auch mit ganz großen Flugkosten mit verbunden. Und ich sehe jetzt gerade, der Dr. Elna Gahr ist jetzt gerade hier in der Nähe. Da würde ich auch ganz gerne schon mal
aus
Zeitgründen übergeben wollen.
Ja, danke. Alles Gute in die Antarktis für Sie, Herr Dr. Nantke.
Herzlichen Dank für die Information und kehren Sie gesund zurück.
Im März sind Sie wieder.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Wünsche und auch Ihnen nach Deutschland alles Gute. Ich übergebe jetzt an Dr. Elna Gach.
Ja, Dankeschön. Wie im Staffellauf.
Danke.
Danke.
Ja, schon guten Morgen.
Guten Morgen,
ja,
Herr Dr. Morgen. Elna Gach. Sie sind der stellvertretende Logistikchef. Also Sie haben die ganzen Sachen so auf die Reihe gebracht, da diese 3.300 Tonnen Stahl, die in die Antarktis gebracht wurden. Und haben gesagt, jetzt fahren wir mit dem Schiff los und dann laden wir die drauf und dann laden wir die wieder ab und dann bauen wir die Station hoch. Ist das Ihre Aufgabe?
Ja, ist richtig. Also ich war eigentlich von der Planungsphase her, wir haben die Station mitgeplant, wir haben das erstmal organisiert und von Planung, Herstellung bis Transport und jetzt Montage und Abnahmen. Das ist mal mein Job und ich bin hier seit einer Woche praktisch gekommen und um die wissenschaftliche Observatorium in Betrieb zu nehmen, den Umzug zu begleiten und die Station abzunehmen.
Wie macht man das eigentlich, wenn man diese Riesenmengen an Material per Schiff irgendwo hinbringt? Sie haben ja keinen Hafen. Sie müssen ja irgendwo eine Stelle suchen, wo Sie dann abladen können und ob das Eis dort trägt. Und wie transportieren Sie das dann weiter über die Strecke bis zu dem Bauplatz?
Ja, also das ist ein sehr schwieriges Unternehmen eigentlich und bedarf langfristige Planung, bedarf praktisch Marktanalyse und weil wir eine Frachtschiffe brauchen, benötigen für diese Massen an Material, 3000 Tonnen, die kann man nicht mit einem normalen Schiff transportieren. Dafür braucht man einen Frachter. Und die Frachtschiffe sind allgemein nicht eisgängig, das heißt, die sind nicht eisverstärkt, die können nicht in dem Eis fahren. Und das war ein langwieriger Prozess, um ein Schiff zu finden. Deshalb haben wir praktisch erstmal lange, lange gesucht und eine Kombination eisverstärktes Schiff mit Eisklasse und Frachter gleichzeitig, weil Frachter hat die Eigenschaft, dass er erstmal große Kapazitäten an Kränen haben muss, die praktisch die schweren Stücke heben oder über die Eiskante zu bringen. Wir hatten so einen 40-Tonnen-Kran, den man praktisch ein Stück von dem Kran, der 40 Tonnen wog und die Eiskante war ca. 13 bis 14 Meter hoch. Mhm. Und da fanden wir mit Royal Arctic Line, also das ist die dänische Reederei, die Grönland versorgt. Wir hatten Schiffsversorger oder Schiffe, die Eisklasse haben, aber gleichzeitig als, sagen wir, Transportschiffe dienen. Und das Schiff war gerade geeignet, hat gerade gereicht, um unser Volumen und Gewicht erstmal aufzunehmen. Und die hat ihre Aufgabe hervorragend gemeistert. Und aber wir hatten auch enorme Probleme, hier die an die Eiskante zu bringen.
Mhm. Wenn Sie es aber dann auf dem Eis haben, das Material, wie geht's denn dann weiter? Wie groß ist die Entfernung bis zum Bauplatz und wie transportieren Sie diese 3000 Tonnen?
So, auf dem Eis haben wir Raubenfahrzeuge. Die sind die von Kässbohrer, die Pistenbully. Was man hier normal erkennt an den Pisten, wo die Pisten präpariert werden. Das sind die Maschinen, die praktisch als Zugmaschinen bei uns dienen und dahinter steckt so ein Schlitten, nennen wir das erstmal nach Maß von den Standardcontainer gefertigt, dass man auf dem Schlitten, die hat vier Kufen und die wird praktisch auf Eis gezogen. So, und man kann praktisch mit einer Maschine zwei, drei Schlitten je nach Gewicht ziehen und man zieht wie eine Karawane auf dem Eis. Abstand ist ca. 25 Kilometer bis zur Baustelle.
Wenn man so in die Finanzkrise hineinhört und hört die Zahlen doch, da geht es ja nur um Milliarden, dann sind ja diese 30 Millionen, die neue Station, die Neumayer Station, das erscheint einem ja direkt billig.
Natürlich.
Ja.
Natürlich ist es billig. Ja, wir haben versucht, also mit den verfügbaren Mitteln, also eine gute Station für unsere nächste Generation aufzustellen und zur Verfügung zu stellen. Das ist praktisch die Kompromisse oder Prämisse unserer Aufgaben und unserer Tätigkeiten in diesem Bereich.
Werden die Forscher es da einfacher haben, die Zeit zu überwintern als vorher? Haben die mehr Bequemlichkeit oder haben die mehr Unterhaltungsmöglichkeit? Oder gibt es vielleicht sogar eine Kneipe dort in der neuen Forschungsstation?
Ja, also natürlich haben sie es bequemer. Wir haben praktisch hier mehr ein 26 Jahre Erfahrung mit der Station gehabt und wir haben sämtliche Erfahrungen mit dem Bau von den Stationen erstmal mit rübergenommen und weiterentwickelt. Also die alten Stationen, die waren unter dem Eis bisher und die neue ist auf dem Eis. Das heißt, sie haben eine Wechselwirkung mit der Natur, sie haben Wechselwirkung mit dem Wind, mit dem Licht. Das ist ganz, ganz andere Ambiente, die man erstmal für die Forscher anbieten kann. Das ist die erste. Die zweite, wir haben eine größere Fläche zur Verfügung, wir haben bessere Laboratorien, wir haben einen Fahrstuhl, dass wir praktisch nicht alles auf dem Rücken tragen müssen von Lasten. Wir haben Versorgungskräne, wir haben Versorgungsluken, wir haben praktisch die Ballonfeuerhalle auf dem Dach der Station, dass man praktisch die ganze Dienste eigentlich auf dem kurzen Weg in Warmen machen kann und solche Bequemlichkeiten haben wir praktisch vorbereitet, dass man praktisch erstmal schöne Umgebung anbietet. Wir haben einen Lounge, wir haben eine Bar drin, wir haben eine Sauna und so weiter.
Was haben Sie eigentlich an Gerätschaften da? An Flugzeugen, Hubschrauber, Maschinen, Sie sagten schon Pistenbullis und vielleicht auch kleinere Geräte, die mit denen Sie sich bewegen können?
Ja, wir haben praktisch während des Winters haben wir praktisch die Pistenbully, wir haben Skidos, die, sagen wir so, kleine Krafträder, die in Ketten dann betrieben werden, das sind praktisch für kleine Transporte oder für Personaltransporte dienen. Und wir haben Kräne, wir haben praktisch alles, was für eine Gebäudeunterhaltung nötig sind, an Hebevorrichtung und alles, was möglich ist. Wir verfügen über keine Flugzeuge in der Winterzeit, nur in der Sommerzeit haben wir unser eigenes Flugzeug, der praktisch aber hauptsächlich der Forschungsaufgaben dient. Die kann praktisch ab und zu auch logistische Aufgaben erledigen.
Haben Sie eine Garage
für... Das ist praktisch unser Vorbau. Wir haben eine Garage drunter und zwar unter der Station. Die Station ist eine Kombistation, also Teil ist unter dem Eis und der Rest ist auf dem Eis. Und unter diesem Eis haben wir die Garage gebaut, so dass man Fahrzeuge dort unterbringen kann.
Ich habe da so eine Animation gesehen bei Ihnen auf den Internetseiten, das werden die Zuschauer sich wahrscheinlich auch anschauen. Da gibt es ja eine ganz raffinierte Sache, wie die Station sich selbst hochheben kann. Und da kommt da so ein kleiner Roboter angeflitzt und dieser kleine Roboter, der fängt da an und bläst Schnee unter den Fuß und dann drückt der die Hydraulik wieder zu und dann hebt sich die ganze Station. Funktioniert das schon?
Das funktioniert. Also wir haben die Station noch nicht angehoben, aber wir hatten Erfahrung aus der alten Station. Wir hatten Fahrzeughalle, die mit dem gleichen Prinzip gearbeitet wurde oder da mal angehoben wurde. Dort haben wir dann mechanisch statt hydraulisch angehoben. Die Station wird so angehoben, dass wir praktisch erst alle 16 Beine erstmal hochsetzen, um circa 80 Zentimeter, 1 Meter. Und dann wird der Boden mit Schnee befüllt. Da müssen wir mit dem Pistenbully Schnee runterbringen in der Garage. Und dann heben wir die Beine einzeln hoch und wird unter diese Beine oder unter diese Füße dann Schnee reingeblasen, wie man praktisch an den Animationen sieht. Und der wird komprimiert mit der Presse selbst, so dass er praktisch eine Festigkeit bekommt. Und dadurch hat man praktisch dann, sagen wir, lässt die Station hochlaufen am Endeffekt Fuß für Fuß und dann ist die dann hochgehoben. Also im Prinzip wird die einmal hochgesetzt komplett und dann die einzelnen Beine oder Beine werden hochgesetzt und dann mit unterfüttert.
Wie weit sinkt die Station denn pro Jahr ein? Denn das ist ja eine gigantische Masse, die dann drückt und die dadurch durch den Druck entstehende Wärme, die lässt ja eigentlich den Schnee und das Eis darunter schmelzen. Aber wie viel ist das im Jahr?
Also, ja, durch die Fließeigenschaften des Eis, das Eis ist wie ein Teig. Durch den enormen Druck sackt die Station circa 40 Zentimeter im Jahr. Im Eis, was sie hat. Und wir haben parallel in etwa 80 Zentimeter Schneezutrag jährlich. Also in der Ecke, wo wir sind. So, dadurch müssen diese, absacken und die Akkumulation kompensieren. Und dadurch haben wir den Hub, also der Hub, kann praktisch so um 1 Meter, 1,20 Meter sein, wo wir praktisch die Station anheben können.
Und das musste man bisher, wenn man sowas gemacht hat, auf Grönland zum Beispiel, musste man immer schwere Bauarbeiten machen, um die Station wieder rauszuheben, ne?
Ja, früher ja, aber ich glaube, diese Art und Weise ist es einmalig so in diese Kombination gemacht. Es gibt Stationen natürlich, die auch hydraulisch angehoben werden, Concorde-Stationen zum Beispiel. Aber sie haben ganz andere Randbedingungen. Sie haben wenig Schneezutrag und sie brauchen das nicht jährlich anzuheben. Oder South Pole Station und so. Und diese.
Ja, herzlichen Dank für... Entschuldigung, herzlichen Dank für diese ganzen Informationen. Da hat man mal so einen kleinen Einblick, wie sowas aussieht und was man da alles tun muss und welche riesen Aufgaben das eigentlich sind, die sie bewältigen müssen.
Ist übrigens der Dr. Weigand in der Nähe, mit dem wir auch noch reden wollen?
Dr. Weigand ist ja in der Nähe. Augenblick, ich hole ihn.
Ja, danke.
Dankeschön, alles Gute.
Alles Gute.
Ja, gern geschehen. Schönen Dank auch für euch allen und dann alles klar. Ich übergebe an Dr. Weigand.
Danke.
Danke, tschüss. Tschüss.
Weigand, guten Tag.
Ach, guten Tag. Guten Morgen, Herr Dr. Weigand.
Wir sind hier zu zweit.
Wir sind zu zweit im Studio und wir wollen von Ihnen jetzt gerne mal wissen, Sie sind jetzt seit Weihnachten, glaube ich, da in der Antarktis.
Und ich bin Mitte November hier.
Mitte November schon. Und gefällt es Ihnen immer besser oder möchten Sie wieder zurück nach Hause? Dumme Frage wahrscheinlich.
Das gefällt mir hier ganz gut.
Ja. Können Sie unseren Zuhörern mal kurz erklären, was Ihr Aufgabenbereich ist?
Also wir müssen noch dazu sagen, dass er der neue Stationsleiter ist, der den Herrn Dr. Nantke ablösen wird und dann, wie lange? 1,5 Jahre da bleiben wird?
Nein.
Oder ein?
Ein Jahr.
Ein Jahr.
Oder 15 Monate bleiben 15 Monate. In der Regel. Mhm.
Gut.
Ja, ich werde die Aufgaben übernehmen, die auch Herr Dr. Nantke schon hatte. Also Stationsleiter und medizinische Betreuung. Mhm. Momentan machen wir das so, dass wir ja die einerseits die alle Stationen im vollen Betrieb haben, am anderen drüben das Baucamp läuft mit der Baustelle. Diese beiden Örtlichkeiten sind knapp 6 Kilometer auseinander entfernt und an jeder Stelle ist einer von uns. Das heißt, einer sitzt im Baucamp und einer sitzt hier auf Station, also hier auf Station die üblichen Stationsleiter Sachen und wenn das medizinisch ist, dann auch da.
Wie weit können Sie eigentlich... Wie weit können Sie eigentlich medizinisch da arbeiten? Können Sie einen Blinddarm entfernen?
Ja.
Ja, das
wir also. Haben wir ein voll ausgerüstetes OP.
Aha.
Mit Narkosegerät, alles, was man braucht. Mhm. Sämtliche, also nicht sämtliche, aber die grundlegenden medizinischen oder operativen Instrumente.
Sind Sie Chirurg?
Also ich bin gelernter Chirurg mit Zusatzbezeichnung Unfallchirurg.
Oh ja.
Das heißt, wir können hier im Bauch alles machen, sozusagen. Also Blinddarm entfernen, Gallenblase entfernen, wenn es sein muss, auch ein Stück vom Darm entfernen, wenn da irgendeine Entzündung oder was Schwerwiegendes ist. Und die Basis an unfallchirurgischer Versorgung. Da haben wir natürlich nicht alles da, was man heutzutage an modernen Implantaten hat. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Aber die grundsätzliche Versorgung erstmal einer Fraktur, also eines Bruches, können wir hier gewährleisten.
Gut, also dann.
Schrauben, Platten und Ähnlichem und dann.
Sind Sie ja eigentlich recht autark in diesem Bereich. Was mich mal ganz besonders interessieren würde, Sie kommen ja nun aus einem Alltag, aus einem Berufsleben, das ziemlich stressig gewesen ist. Was ändert sich denn? Nimmt man denn in die Antarktis dieses Zeitmodell, dieses Zeitraster mit, diese Hektik? Müssen Sie mehr arbeiten? Haben Sie Freizeit? Gibt es geregelte Zeiten? Wie sieht die Struktur der Einteilung des Tages aus?
Eine richtig geregelte Zeit gibt's ja eigentlich nicht. Ich kann mir die Zeit frei einteilen. Ich habe halt meine Aufgaben, hauptsächlich als Stationsleiter. Und die medizinische Seite ist erstmal im Hintergrund momentan. Es kommen Leute, die haben, im Baucamp ist das ein bisschen anders, weil da schon ein bisschen was, die Leute müssen halt schwer arbeiten und müssen was tun. Aber so im normalen Stationsbetrieb ist der medizinische Bereich erstmal eher im Hintergrund. Es sind so ein paar medizinische Studien, die wir betreuen. Da müssen wir was tun und dann Stationsleiter arbeiten. Aber das kann ich mir einteilen, wie ich will und ist sicherlich nicht so stressig wie im normalen Krankenhaus in Deutschland.
Obwohl Sie mehr Arbeit haben.
Ich habe andere Arbeit, anders gestaltet.
Diese 3300 Tonnen Stahl, die da verarbeitet werden, ist ja nur eine Sache und dann kommen die ganzen Verkleidungen und alles Mögliche dazu. Wer baut denn so etwas auf? Wie viele Mann sind das denn da? Das sind ja nicht alles, die bauen das ja nicht selbst auf, sondern das ist ja bestimmt eine Firma. Und wo wohnen die?
Das ist eine Firma, die kommt aus Bremerhaven und Umgebung und die haben das, nachdem es entwickelt war, schon ein Teilmodul mal in Bremerhaven aufgebaut, damit man sieht, dass es funktioniert.
Mhm.
Und dann ist das hier alles im Schiff runter, die Mannschaft eingeflogen worden, die wohnen im Baucamp, das ist so ein, wie auch auf Baustellen in Deutschland, so ein Containerdorf. Und dann sind das verschiedene Fachleute, also Stahlbauarbeiter, Elektriker, Gas, Wasser, Heizung und was ein Fassadenbauer, was man so alles braucht. Und die bauen dann die Station auf. Es gibt einen verantwortlichen Ingenieur dafür, der das koordiniert.
Und zahlenmäßig? So ungefähr
so? Das sind so etwa 50 Leute.
50 Leute. Und wie viele Leute werden mit Ihnen überwintern? In der Station, der neuen Station?
Wie auf der alten Station, da sind 9 Leute normalerweise.
Ich habe gelesen, da gibt es 15 Zimmer und 40 Betten in der neuen?
Ja, so in etwa. Das sind zwei Bettzimmer für die Überwinterer, wo im Winter praktisch aber nur einer drin ist, nur in der Übergangszeit. Es kommt dann der Vorgänger oder der Nachfolger rein und dann gibt es noch 4 Bettzimmer für die sogenannten Sommergäste, alle Wissenschaftler und andere, die noch in der Sommersaison kommen.
Aber keine Touristen.
Kann man noch als Tourist haben wir noch nicht, Gott sei Dank noch nicht. Also hauptsächlich Wissenschaftler.
Wenn man so lange Zeit.
Leute vom AWI.
Ja, wenn man so lange Zeit so abgeschirmt von der restlichen Welt ist, keine direkte Verbindung mehr zur Familie hat, dann kann dann ja irgendwann mal die Decke auf den Kopf fallen. Was geschieht da? Hat man irgendwo ein Freizeitangebot bei Ihnen? Kann man irgendwie ja vielleicht ins Kino gehen oder irgendeinen Club besuchen? Haben Sie einen Gesangverein oder irgendetwas Ähnliches da? Was tut man in der Freizeit?
Also wir sind ja zu 9 und dann abgeschlossen. Also der nächste Nachbar wäre die südafrikanische Station, 250 Kilometer von hier. Also mit dem Kaffee trinken zum Nachbarn ist schlecht. Wir müssen also unser Freizeitprogramm selber gestalten. Wir haben ausführliche DVD-Sammlungen auf Festplatte. Neben der entsprechenden Leinwand können wir also Kinoatmosphäre machen. Wir haben Sportgeräte, einen Sportraum zum Fitbleiben, denn das muss man ja auch berücksichtigen, dass man sich halt dann doch weniger bewegt, gerade im Winter, wenn man nicht von der Station runter kann. Und Sportgeräte, Tischtennisplatte, Kicker und solche Geschichten. Und Spiele, und im heutigen Zeitalter ist es ja auch so, jeder hat seinen Laptop dabei und hat die Möglichkeit, im Internet sich zu vergnügen. Und damit ist auch der Kontakt mit der Heimat halt deutlich besser, als das vor 20 Jahren noch war.
Ich habe das ja vorhin angesprochen, das ist ja eine ganz komische Sache, wenn ich da so eine deutsche Telefonnummer anwähle in Bremerhaven und dann macht's tüt, tüt, tüt und dann meldet sich einer aus der Antarktis. Was gibt's denn da so an Technik eigentlich? Das ist also A, diese wahrscheinlich eine Funkstrecke, über Argentinien oder was? Ich weiß es nicht, wie das geht.
Nein, das ist eine Satellitenstandleitung.
Satellitenstandleitung. Und gibt es da eigentlich auch eine Bildleitung, dass man da Video machen könnte?
Ja, über diese Satellitenstandleitung können Sie alle Daten schicken, was immer Sie wollen. Da läuft das Internet drüber. Die ist halt nicht so kräftig, dass man da Videos oder sowas drüber schicken kann, aber Bilder gehen in begrenztem Maße, Telefon geht und Internet geht. Also wir sind insofern nicht ganz von der Außenwelt abgeschlossen.
Haben Sie eigentlich so die Lebensberichte von Amundsen und Scott gelesen und verschlungen? War die Antarktis für Sie?
Ich jetzt nicht sagen.
War die Antarktis immer so ein Magnet für Sie?
Nö, eigentlich war das jetzt mal, habe ich die Stellenausschreibung gelesen und fand das interessant, mal was anderes zu machen als im deutschen Gesundheitssystem vergleichen zu lassen.
Ja, gut. An Sie als Mediziner noch eine Frage. Was ändert sich denn bei der Nahrungsaufnahme? Man muss ja wahrscheinlich mehr essen wegen der Kälte, aber auch so vom Vitaminbedarf her oder so muss sich ja wahrscheinlich eine Anpassung durchführen.
Also für die Bauleute gilt, die brauchen halt deutlich mehr Kalorien, als wenn sie entsprechende Arbeit in Deutschland machen würden, weil der Kalorienverbrauch ja deutlich höher ist. Für uns Überwinterer ändert sich da eigentlich relativ wenig, weil durch die moderne Herstellung von den Nahrungsmitteln, Tiefkühlkost und alles, der Vitamingehalt eigentlich meistens ausreichend. Ansonsten kann man noch Vitamine als Tabletten zuführen. Momentan ist es ja auch so, dass wir noch Frischware haben, die von Kapstadt eingeflogen wurde. Und im letzten Flieger kommt auch noch mal Frischware ein. Also da ändert sich.
Und dann im März kommen die dicken Stürme und dann sind Sie ganz alleine und dann sitzen Sie aber in der neuen Station, wie wir gehört haben von dem Herrn Elnagar, bedeutend komfortabler ausgerüstet ist. Wir wünschen Ihnen alles Gute auf die andere Seite der Welt.
Ja, Herr Dr. Weigen, bleiben Sie schön gesund und ich wünsche Ihnen auch für die nächsten 15 Monate alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Yes. Da ist es ja echt kalt. Kälter als es bei uns Anfang Januar
war. Die sind aber jetzt im Sommer. Die haben es schon besser als wir sogar. Im Moment, aber nur im Moment.
Also wir hatten bei uns im Westerwald minus 22 Grad einmal. Ja. Und die letzte Nacht auch schon wieder minus 15 Grad.
Ist aber ich habe da was gehört von der Antarktis mit minus 80 Grad gibt es da Stellen. Das ist schon sehr, sehr heftig.
Ich habe gehört, dass sie bei knapp 50 liegen.
Aber es gibt aber welche mit 80.
Die haben einen Kühlschrank da.
So, Daumen nach oben.
Und?
Ja, zickezacke, zickezacke, heu, heu, heu. Und du kommst wieder mit dem Ebel?
Nein, immer einen Pinguin übrig behalten.
Ach, tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.